Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber am Mikrofon und das sind unsere Themen.
Game Changer. Wie künstliche Intelligenz die Online-Suche verändert. Strukturwandel. Suchmaschinenoptimierung könnte bald der Vergangenheit angehören. Feldfunk. Der Nutzen von 5G-Campusnetzen für die Landwirtschaft ist umstritten. Und das digitale Logbuch. Maß halten.
Google, dieser Produktname eines amerikanischen Internetkonzerns, der ist ja für viele Menschen gleichbedeutend mit dem Zugang zum weltweiten Netz. Die Suchmaschine dominiert als Quasi-Monopolist die Internetsuche mit einem weltweiten Marktanteil von rund 91% und Bing folgt da mit einem Marktanteil von nur rund 4%. Doch die Vormachtstellung von Google, die wird nun durch neue Angebote gestützt auf künstliche Intelligenz bedroht. Am Freitag präsentierte OpenAI den lang erwarteten Prototypen von SearchGPT. Microsoft Bing hat schon länger eine auf maschinellem Lernen basierende Suchfunktion und auch einige Start-ups wollen die großen Konzerne herausfordern. Deshalb sprang Googles Mutterkonzern Alphabet im Mai ebenfalls auf diesen Zug auf und kündigte auf seiner jährlichen Entwicklerkonferenz in Kalifornien an, dass das eigene Large Language Modell Gemini künftig das Googlen für die User übernehmen soll.
Mit AI Overviews erledigt Google die Arbeit für Sie. Statt alle Informationen selbst zusammenzusuchen, stellen Sie eine Frage und bekommen sofort eine Antwort, inklusive verschiedener Perspektiven und Links, um tiefer einzutauchen. AI Overviews wird ab heute in den USA verfügbar sein. Bald werden weitere Länder dazukommen. Bis Ende des Jahres werden über 1 Milliarde Menschen mit AI Overviews suchen können. Over a billion people
in Google Search. So Elizabeth Reed, die Leiterin der Suchabteilung von Google. AI Overviews soll also künftig Antworten auf Suchanfragen in Textform liefern, anstelle der bisherigen Linkliste. Marie Zinkern, wie sieht das genau aus?
Ja, man erhält quasi auf eine Suchanfrage direkt zusammengefasste Antworten. Und diese Antworten sind von einem Gemini-Modell, das für Google Search angepasst wurde. Und das ist dann ein dialogorientierter Text und der erscheint in einer Box oben auf der Seite über der Linkliste. Das passiert aber nicht bei jeder Suchanfrage, sondern diese AI-Overviews, die müssen ausgelöst werden. Also zum Beispiel durch W-Fragen, durch komplexere Fragen und Fragen nach einem Brainstorming oder wenn man zum Beispiel Hilfe bei der Urlaubsplanung braucht.
Ja, kurze Antworten auf Sachfragen, die gab es ja in der Suchmaschine schon lange in einer Box über den Links, die sogenannten Snippets. Was ist jetzt konkret neu?
Genau, also diese Zero-Click-Search, das heißt, ich stelle eine Frage und bekomme eine Antwort, ohne dass ich da auf einen Link klicken muss. Die gibt es schon als Zitate aus Wikipedia. Aber die AI-Overviews, das sind jetzt längere Texte, also zum Beispiel mit mehreren Absätzen und auch mit Links darunter. Und Google sagt, was da verlinkt wird, das hängt auch zusammen mit dem bisherigen Ranking-System von Webseiten. Und was noch neu ist, ist videobasierte Suche, die soll bald möglich sein. Das heißt, ich nehme ein Video zum Beispiel von einer Pflanze auf und frage dann mit meiner Stimme, was für eine Pflanze das ist.
Googles Gemini soll also den Menschen das Googlen abnehmen, aber die Frage ist ja, wollen wir das überhaupt? Oder besser gefragt, sollten wir das wollen? Denn in den USA gibt es nach dem Launch dieser neuen Suchmaschinen durchaus auch Probleme.
Das Ziel, von einer Suchmaschine zu einer Antwortmaschine zu werden, scheint für Google mit AI Overviews in greifbare Nähe gerückt zu sein. So whatever's on
your mind. Was immer auch Sie beschäftigt oder Sie erledigen müssen, fragen Sie einfach und Google googelt für Sie.
Und zeigt direkt Antworten an, und zwar in einem separaten Textfeld über der schon bekannten Linkliste. So kündigte es Elizabeth Reed, Chefin der Suchabteilung, auf Googles EntwicklerInnenkonferenz im Mai an. Doch schon kurz nach dem Start machten seltsame Fehler die Runde. So hieß es in einer der AI-Overviews, der KI-Übersichten, Wissenschaftler rieten dazu, mindestens einen kleinen Stein pro Tag zu essen. Die Quelle dafür war ein Artikel auf der Satire-Website The Onion. Und in Anlehnung an einen Witz im Online-Forum Reddit empfahlen die AI-Overviews, Käse mit Klebstoff auf einer Pizza zu befestigen. Eine Google-Sprecherin betonte in einer schriftlichen Stellungnahme an den Deutschlandfunk, dass die AI-Overviews auf qualitativ hochwertigen Internetquellen basierten. Die überwiegende Mehrheit der Antworten sei richtig. Weitere Konkurrenz erhält Google von Perplexity AI. Das Startup zählt den Chipkonzern Nvidia und Amazon-Gründer Jeff Bezos zu seinen Geldgebern. Mit rund 80 Millionen monatlichen Aufrufen, so die Analyseplattform SimilarWeb, steht das Startup aber noch im Schatten der Milliarden NutzerInnen von Google. Dmitri Schefelenko, Geschäftsführer von Perplexity.
Wir investieren eine Menge Know-how in unsere Suchmaschine, um vertrauenswürdigen Quellen den Vorzug zu geben. Quellen, die möglicherweise viele falsche Informationen enthalten, wie Quora und Medium, mit viel nutzergeneriertem Inhalt, der nicht verifiziert ist, die tauchen sehr selten bei Perplexity auf.
Da weniger nutzergenerierte Inhalte als Quelle verwendet würden, sei die Suchmaschine weniger anfällig für die Verbreitung von Falschinformationen, so Schewelenko. Medienunternehmen wie das Wirtschaftsmagazin Forbes werfen dem Startup jedoch vor, ungefragt Auszüge ihrer Inhalte zu veröffentlichen. Wie sich unser Suchverhalten derzeit verändert und wie es sich in Zukunft voraussichtlich entwickeln wird, das beobachtet Dirk Lewandowski, Professor für Datenwissenschaft an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg.
Man muss sehen, dass in der Suchtechnologie grundsätzlich Fortschritte gemacht wurden, dass eben auch längere Suchanfragen und insbesondere Fragen beantwortet werden können. Das führt natürlich wieder dazu, wenn die Menschen merken, dass es funktioniert, dass vermehrt auch solche Anfragen gestellt werden.
Außerdem gehe die Entwicklung hin zu einer stärker dialogorientierten Suche und hin zu einem System, das die Nutzenden bei der Informationssuche begleitet.
Wir werden also sehen, dass man mit dem System interagiert und nicht nur eine Frage stellt, eine Antwort bekommt, sondern Nachfragen stellen kann, Vorschläge bekommt, wie diese Aufgabe weiter bearbeitet werden kann. Und dadurch ist endlich möglich wird, was in der Forschung schon lange eine Diskussion ist, wirklich komplexe Suchprobleme anzugehen.
Also bisher sind das alles noch Dienste, die sozusagen in der Einführung sind, aber sollten AI-Overviews oder Alternativen wie SearchGPT, BingChat oder ArcSearch an Bedeutung gewinnen, dann befürchten zum Beispiel Medienunternehmen und Webseitenbetreiber, dass weniger Menschen zu ihnen geleitet werden und ihr Geschäft darunter leidet. Das müssen Sie uns erklären, Marie.
Das Wall Street Journal vermutet zum Beispiel, dass Verleger dadurch 20-40% ihres Traffics verlieren könnten, weil Google eben aktuell ungefähr so viel dieses Traffics erzeugt. Und ich habe darüber mit Marc Hinderer gesprochen, der ist selbstständiger Webentwickler und hat ein Buch über Suchmaschinenoptimierung geschrieben. Also wie man quasi als Webseitenbetreiber oder als Medienunternehmen die Sichtbarkeit bei Suchmaschinen erhöhen kann durch bestimmte Keywords, durch Stichworte oder auch die Seitenstruktur. Und er hat mir gesagt, dass er sich das gut vorstellen kann, dass es durch diese AI-Overviews Traffic-Verluste geben wird. Wenn man sich die Statistiken, die Zahlen anschaut, also wie viele Leute kommen dann auf meine Webseite. Aber die Frage ist, ob diese Zahlen dann auch einen monetären Verlust bedeuten wirklich oder ob der Traffic zwar weniger wird, aber eben für die Webseiten wertvoller, weil die Menschen, die dann dorthin kommen, auch wirklich dahin wollen und auch länger bleiben und zum Beispiel mehr interagieren. Und es gibt ja auch ein paar Links unter den AI-Overviews, das haben wir schon gehört. Und Google sagt jetzt sogar, dass wenn man da als Webseite verlinkt wird, dann bekommt man sogar mehr Datenverkehr.
Aber ob ich dort in den Links auftauche, zum Beispiel in Form eines Online-Beitrages vom Deutschlandfunk, das kann ich ja gar nicht selbst beeinflussen, oder? Wird also die Suchmaschinenoptimierung schlichtweg nutzlos?
Nicht ganz. Also man kann das nicht erzwingen technisch, dass man dort verlinkt wird. Man kann sich dafür nicht anmelden. Man muss auch zum Beispiel keine HTML-Struktur auf der Seite ändern oder irgendwelche Skripts einbauen. Aber Google sagt eben, es basiert auf den bisherigen Ranking-Systemen. Und deshalb zählen die gleichen Ranking-Faktoren wie bisher. Also dass die Webseite schnell ist, dass sie benutzerfreundlich ist. Das Thema Backlinks, wie wichtig das ist, also wie oft man von anderen Webseiten verlinkt wird, das schwankt immer mal wieder, hat mir Marc Hinderer erklärt. Aber es ist trotzdem laut Google noch ein Vertrauensindikator. Und Marc Hinderer ist überzeugt, dass längere Artikel und eine gute Markenbildung, ein gutes Branding für den Journalismus einen ganz anderen Mehrwert bekommen werden. Und das kann man sich zum Beispiel vorstellen als die Vorstellung des Teams oder persönliche Empfehlungen von Artikeln.
Ist das denn jetzt wirklich die große Revolution, Marie? Werden Suchmaschinen mit KI die klassische Google-Suche dann ablösen?
Also die Leute, mit denen ich gesprochen habe, waren skeptisch. Es ist ja bisher noch ein Experiment. Wir haben gesehen, dass diese AI-Overviews Falschinformationen generieren. Perplexity hat noch nicht so viele User, dass es andere Suchmaschinen wirklich ersetzen könnte. Und Mark Hinderer hat mir auch gesagt, er ist skeptisch, ob sich die AI-Overviews überhaupt behaupten oder ob Google wieder zu der altbekannten Linkliste zurückkehrt. Aber ChatGPT wird laut einer repräsentativen Studie des Marktforschungsunternehmens Kantar mittlerweile von 43% der über 14-jährigen Deutschen als Suchmaschine genutzt. Also da verändert sich quasi das Suchverhalten schon. Und KI-Suchmaschinen werden laut Dirk Lewandowski eher die klassischen Suchmaschinen ergänzen, als sie zu ersetzen. Und die Suche wird wahrscheinlich einfach fragmentierter. Das heißt, ich gehe für eine Frage hierhin und für die andere Frage dahin.
Wie wird künstliche Intelligenz den Suchmaschinenmarkt verändern? Darüber sprach ich mit meiner Kollegin Marie Zinkan. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Künstliche Intelligenz und Systeme des maschinellen Lernens, die spielen ja nicht nur bei Internetdiensten oder anderen digitalen Angeboten eine Rolle, sondern sie drängen praktisch in alle Bereiche der Wirtschaft und der Gesellschaft vor. Auch in der Landwirtschaft sollen sie helfen, den Ertrag zu steigern und Tierzucht- oder Pflanzenbaubetriebe nachhaltiger zu organisieren. Wie die Digitalisierung in der deutschen Landwirtschaft aussehen kann, das wurde in einem groß angelegten Versuchsprojekt namens Landnetz in Sachsen ausprobiert. Und in einem Teilprojekt ging es darum, wie die Daten von Landmaschinen, Feldsensoren, Robotern oder Drohnen übertragen und verarbeitet werden. Dabei spielten die Möglichkeiten der neuen 5G-Netze eine besondere Rolle. Denn die sind ja nicht nur auf die Kommunikation von Maschinen untereinander spezialisiert, sondern sie können auch noch von Institutionen oder Unternehmen als sogenannte Campusnetze selbst betrieben werden. Ob und wie das in der Landwirtschaft positiv genutzt werden kann, das hat mir der Sprecher des Landnetzprojektes Thomas Hellitius von der TU Dresden erklärt.
Ich habe noch so den Spruch in Erinnerung von den Anfängen der Zusammenarbeit mit Nachrichtentechnik-Lehrstuhl, wo sie sagten, 1 bis 4G waren für Menschen gemacht, 5G ist für die Automatisierung von Maschinen gemacht. Dort ist also tatsächlich die Echtzeitfähigkeit des Netzwerkes, ist überhaupt erstmal vorhanden. Die Möglichkeiten im Netzwerk, den Verkehr zu priorisieren, ist vorhanden. Weiterhin haben wir natürlich diese Bandbreite, die wesentlich größer ist durch neue Technologien und andere Frequenzen. Weiterhin gab es ja die Möglichkeit, auch neu mit der 5G-Technologie, dass die Bundesnetzagentur die Möglichkeiten von Campusnetzen geschaffen hat, also private Netzwerke, die unabhängig von einem Telekom-Provider unterwegs sein können. Und wir hatten also die technischen Voraussetzungen, wir hatten die regulatorischen Voraussetzungen. Das haben wir jetzt im Landnetz implementiert, indem wir eine Technikbasis geschaffen haben, die ursprünglich geplant war, auch mit festen Masten zu agieren. Aber dann in der Ausführung hat sich gezeigt, wenn wir die Funktechnologie, die Basisstationen auf Anhänger verpacken, dann haben wir noch eine deutlich höhere Mobilität. Wir haben also 5 Anhänger, wo die 5G-Technologie, das, was man braucht, um 5G-Netzwerke aufzubauen, aufgebaut ist, die wir verschieden positionieren können. Und dann Stück für Stück damit begonnen haben, in den Bereichen des Landnetzes, wo unsere assoziierten, kooperierenden Betriebe existieren, diese Netzwerke aufzubauen.
Und wofür ist das ja für einen landwirtschaftlichen Betrieb gut, wenn er zum Beispiel auf seinem Feld ein eigenes 5G-Campusnetz hat? Was kann er damit machen?
Das ist eine sehr gute Frage, weil wir natürlich an der Stelle Technologie sucht Probleme gemacht haben. Also ich habe eine Technologie verfügbar. Und welche Probleme erwarte ich denn jetzt damit besser lösen zu können? Also so haben wir dann auch in der Landwirtschaft gesagt, wo sind denn eure Smart Farming Anwendungen? Wo ist euer Kommunikationsbedarf? Wo sind die weißen Löcher? Wo können wir mit diesem Campusnetz diese Kommunikationslöcher füllen und Datenübertragung generieren, demonstrieren, wie es geht, um daraus dann später das Geschäftsmodell abzuleiten für eine durchgängige Kommunikation? Dann zeigt sich relativ schnell, dass im landwirtschaftlichen Betrieb natürlich das Hauptproblem ist, erstmal wirklich die weißen Flecken sind, dass überhaupt keine Kommunikation geht. Wenn man sich den Kommunikationsbedarf an sich anguckt, stellt man relativ schnell fest, dass wir, wenn man einmal Kommunikationswege hergestellt hat, die technischen Anforderungen, Bandbreite und Echtzeit nur in wenigen Anwendungsfällen sehr hoch sind. In den allermeisten Anwendungsfällen geht es wirklich darum, überhaupt Daten übertragen zu können. Maschinendaten zu den ortsfesten Servern auf dem Betrieb, weil eben, auch das war eine Analyse aus dem Landnetz, 2/3 der Kommunikation, die überhaupt stattfindet in einem landwirtschaftlichen Betrieb, betriebsintern ist und nicht nach draußen gehen muss. Also wo man auch überhaupt kein Internet braucht, wo man in diesem privaten Netzwerk für sich stehen bleiben kann. Die Bedürfnisse für Bandbreite und Echtzeitanwendungen sind also relativ gering, sodass wir unseren Fokus dann wirklich darauf gelegt haben, mit welchem Aufwand und wie schnell kann man an den Stellen, wo keine Kommunikation ist, weil keine Abdeckung durch einen Netzanbieter besteht, diese Kommunikation herstellen und haben das dann demonstriert mit den jetzt konkreten Anwendungen. Wenn man also ortsfeste oder mobile Sensorik hat, die mit einer Maschine kommunizieren muss, die eine Applikation macht, da hat man dieses Beispiel Düngerausbringung auf Basis von einem drohnengestützten Sensor, der die Blattmasse erkennt und entsprechend der Blattmasse dann über dem Algorithmus auf der Maschine die Applikationsmenge von Dünger teilflächenspezifisch steuert. Dieser Blattmassensensor, das ist also ein Spektralverfahren, da gibt es eine Menge Informationen. Die müssen also über den Sensor erfasst werden, an die Maschine übermittelt werden, dort verarbeitet werden und dann dem eigentlichen Gerät, dem Düngerstreuer, mitgeteilt werden.
Solche Anwendungen dienen ja dazu, um den Ertrag auch zu optimieren oder vielleicht sogar auch umweltfreundlicher zu gestalten. Das sind aber alles Anwendungen, die enorm viel Rechenbedarf brauchen. Inwieweit kann da die 5G-Technologie tatsächlich auch helfen, die Daten wegzubringen, berechnen zu lassen und wieder dann zum Beispiel eine Maschine zu steuern?
Also da gibt es zwei verschiedene Vorgehensweisen. Die grundlegende Frage ist immer, wie viel Rechenleistung will ich konkret auf meiner Maschine verorten? Dann ist sie dort verfügbar und ich habe eine große Reduktion von Datentransfer oder wie viel Rechenleistung will ich in der Cloud haben? Und dann in der Frage meiner Betriebscloud oder wirklich draußen im Internet, dann habe ich mehr Aufwand von Datentransfer, habe aber deutlich günstigere Hardwarekosten und eigentlich auch quasi endlos Hardwareleistung verfügbar. Wir sind an der Stelle mit dem Aufwand, den wir treiben mussten, konnten wir intern bleiben, haben also auf der Maschine gerechnet. Dieses Edge Computing auf der Rechenleistung auf der Maschine an der Ecke des Netzes zu installieren, ist ja auch ein klares Feature, was jetzt in neuen Kommunikationsnetzwerken bereitgestellt wird. Wir sind mit diesem Teil zurechtgekommen. Ist natürlich immer eine Frage, wie leistungsfähig ist der Algorithmus? Was steckt da alles dahinter? Das ist ja skalierbar. Wenn es jetzt darum geht, Spektralbilder von der Pflanzenmasse zu erzeugen, um praktisch den Chlorophyllanhalt in den Blättern nachzuvollziehen, dann ist das noch eine Aufgabe, die mit überschaubarer Rechenleistung machbar ist. Wenn wir eher so in die Richtung gucken, Pflanzenkrankheiten erkennen, aus Bildern von Blättern und Pflanzen, dann ist das, was auch Hersteller von Pflanzenschutzmitteln anbieten und machen in Applikationen. Dann ist das aber ein gutes Beispiel, wie also auch tatsächlich einmal künstliche Intelligenz verwendet wird und hier klar Rechenleistung in Cloud-Systemen notwendig ist, um solche Bilder herauszurechnen. Und dann müsste man immer das komplette Bild übertragen, was eine deutlich höhere Bandbreite, als wir so normal gewöhnt sind, braucht. Und das unter Umständen auch in einer höheren Frequenz. Da sind wir aber mit den Möglichkeiten der 5G-Technologie eigentlich nicht wirklich an die Grenzen gekommen. Also auch ohne das explizit testen zu müssen in den Standardversuchen, die man gemacht hat, in den Bandbreitenuntersuchungen, sind dort also deutlich mehr Möglichkeiten vorhanden, als wir tatsächlich dann für die Basisaufgaben, die wir uns gestellt haben, erstmal brauchten.
Trotzdem hört es sich ja so an, dass wenn ein Landwirt all die technischen Möglichkeiten nutzen will, um seinen Betrieb zu optimieren, den Ertrag zu verbessern, dass er ganz schöne Kopfstände machen muss, dass er vielleicht auch viel investieren muss, komplexe technische Systeme installieren muss. Kann er sich denn darauf verlassen, dass das dann im Ergebnis deutlich besser ist als sein fachkundiges Auge und seine fachkundige Nase, die ihm vielleicht bei vielen Fragen im praktischen Alltag eines Landwirtes dann hilft?
Auch das ist eine sehr gute Frage. Das ist nämlich so ein bisschen die bittere Botschaft, dass der Aufwand, den man treiben muss, um solche Netzwerke herzustellen, erstmal professionellen Anbieter bedarf. Also das ist keine Technik oder keine Technologie, die der Landwirt so einfach betreiben kann für sich selbst. Auch der technische Aufwand, der da drin steckt, die Kosten, die da drin stecken, ist so groß, dass man es für mehr als einen Betrieb benutzen muss. Dann kam weiterhin dazu, dass wir bei den 3,8 Gigahertz, das war also die Frequenz, die jetzt von der Bundesnetzagentur frei ist für solche privaten Netzwerke, bei 3,8 Gigahertz aufgrund der hohen Frequenz wir zwar eine quasi traumhafte Bandbreite haben und eine sehr gute Echtzeitfähigkeit, aber eben die Reichweite aufgrund der hohen Frequenz nicht so gering ist. Uns wäre viel lieber gewesen, wenn wir in dem kleiner 1 Gigahertz Bereich Frequenzen hätten, weil dort die Reichweite deutlich größer ist und damit der Infrastrukturaufwand senkbar ist. Also unterm Strich, um Ihre Frage zu beantworten, ist der technische Aufwand, den wir getrieben haben, 5G-Kommunikationstechnologie im Betrieb zu erproben, technisch erfolgreich, aber von dem Geschäftsmodell her und vom Aufwand her noch zu groß.
Das war Thomas Herlitzius vom Lehrstuhl für Agrarsystemtechnik an der TU Dresden über das Landnetzprojekt.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 95667.
Maß halten, ruft Erwin. Ein Stück Bot-Software, das sich auf meinem PC eingenistet hat. Der versoffenste Zombie des ganzen Cyberspace. Das Maßhalten hat Ludwig Erhard immer angemahnt, antworte ich, der Vater der sozialen Marktwirtschaft, Minister von 1949 bis 1963. Ja, wir spielen ein Spiel, das Erwin sich ausgedacht hat, ein Trinkspiel natürlich. Er zitiert deutsche Bundeswirtschaftsminister und ich muss raten, wer es gesagt hat. Erwin schenkt ein Glas Cabernet Sauvignon ein und stellt es zwischen uns auf den Windows-Start-Button. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Helmut Schmidt, sage ich, Weltökonom, transatlantischer Marlboro-Raucher, Bundeswirtschaftsminister von Juli bis Dezember 1972. Orchestrieren, singt Erwin. Professor Karl Schiller mit der Globalsteuerung 1966 bis 1972. Standortpatriotismus, ruft Erwin. Ja, das ist der jetzige. Der macht's aber wohl nicht mehr lange. Erwin stellt das vierte Glas auf den Startbutton und legt nach. Apfelsaft. Nee, wende ich ein. Der gilt nicht. Der ist nur in Bayern. Der will erst nächstes Jahr im Bund. Gut, räumt Erwin ein. Dann gehört er dir. Er nimmt sich das erste Glas, leert es in einem Zug, ebenso die beiden nächsten, und greift schließlich nach dem letzten. Erwin, Maß halten. Außerdem hab ich gewonnen. Wo kann ich gar nicht gewinnen, nuschelt er. Das ist Wirtschaft. Da kriegt der Zombie alles. Und du kriegst diesen Apfelsaft. Er breitet die skelettierten Arme aus, dreht seine toten Augen nach innen und lässt sich rücklings in sein verstecktes Verzeichnis fallen, um seinen Rausch auszuschlafen. Ich nippe ja ein bisschen an dem virtuellen Apfelsaft, den er mir eingeschenkt hat. Eigentlich hat er ja recht, der Erwin. Nüchtern besehen.
Digitales Logbuch. Name Killer Achim. File closed.
Die Plattform X sammelt Daten für das KI-Training. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Friederike Walch-Nasseri.
Und zwar ohne die User vorher zu fragen. Die Grundlagen dafür hatte X mit seinen Datenschutzrichtlinien gelegt, die bereits im September 2023 veröffentlicht wurden. Seit kurzem haben Nutzerinnen und Nutzer aber die Option, die eigenen Daten vom KI-Training auszunehmen. Dafür müssen Sie allerdings eigenständig die Einstellungen im Bereich Datenschutz und Sicherheit ändern. Die Option ist derzeit nur in der Browser-Version von X verfügbar, nicht in den X-Apps für Android und iOS. Fachleute gehen davon aus, dass X schon bald mit Konsequenzen der europäischen Datenschutzbehörden rechnen muss.
Netzbetreiber müssen zehntausende Stromzähler austauschen.
Elektronische Stromzähler des chinesischen Herstellers Holley haben Probleme mit dem Display. Medienberichten zufolge fällt die digitale Anzeige eines verbreiteten Zählermodells häufig bereits nach kurzer Zeit aus. Zählerstände können nicht mehr abgelesen werden. Deutschlandweit berichten mehrere Betreiber von dem Problem. In Deutschland sind allein beim Stromnetzbetreiber EWE rund 25.000 Zähler betroffen.
Der Netzausbau in Deutschland soll schneller laufen.
Das hat die Bundesregierung am vergangenen Mittwoch beschlossen. Das Telekommunikationsnetzausbaubeschleunigungsgesetz soll unter anderem Genehmigungsverfahren vereinfachen. Laut Bundesdigitalminister Volker Wissing soll Deutschland damit bis 2030 flächendeckend mit Glasfaser und modernsten Mobilfunkstandards versorgt sein.
Verbraucherschützer in der EU prüfen das Bezahlmodell von Meta.
Das Modell sieht vor, dass Nutzerinnen und Nutzer seit letztem Jahr für Dienste wie Facebook und Instagram zahlen müssen, wenn sie ihre Daten nicht für personalisierte Werbung zur Verfügung stellen. Verbraucherschutzbehörden prüfen jetzt, ob Meta die Kundinnen und Kunden damit möglicherweise unverhältnismäßig unter Druck gesetzt hat. Demnach haben sich manche Menschen möglicherweise zu schnell und unreflektiert für das kostenlose Modell entschieden, weil ihnen die rechtlichen Implikationen nicht klar waren. User könnten außerdem befürchtet haben, den Zugang zu ihren Konten zu verlieren. Die EU-Kommission hat Meta dazu aufgefordert, auf die Kritik der Verbraucherschützer zu reagieren.
In Irland benötigen Rechenzentren bald mehr Strom als die Gesamtbevölkerung.
Weil Steuern in Irland vergleichsweise niedrig sind, ist das Land ein beliebter Standort für Rechenzentren von großen Tech-Firmen wie Microsoft, Google oder Meta. Insbesondere durch den KI-Boom ist der Energiebedarf laut Medienberichten in den letzten 12 Monaten um etwa 20% gestiegen. Laut dem Energie- und Klimaplan der irischen Regierung liegt der Bedarf von Rechenzentren bis 2027 bei 31% des Gesamtbedarfs. Private Haushalte in städtischen und ländlichen Regionen benötigen derzeit etwa 28% der Energie. Bleibt dieser Bedarf etwa konstant, könnten die Rechenzentren den Strombedarf der Einwohnenden schon bald überholen. Irlands Energiehaushalt steht dementsprechend vor Herausforderungen. Um den Bedarf zu decken, kommt derzeit noch mehr als die Hälfte des Stroms aus fossilen Brennstoffen. Die Regierung will jetzt noch stärker auf erneuerbare Energien setzen.
Sternzeit, 27. Juli. Mit der Wiener U-Bahn zum Urknall. In der Station Volkstheater in Wien stellen drei riesige Wandbilder das Werden der Natur dar. Besonders beeindruckend ist das Bild an der Stirnseite, der glühende Urknall. Die Bilder hat der österreichische Künstler Anton Lehmden Ende der 80er Jahre im Auftrag der Wiener Linien entworfen. Die beiden Seitenflächen zeigen in mehreren Szenen die Entwicklungsgeschichte der Natur. Links sind geologische Schichtungen zu sehen und die allmähliche Trennung von Landmassen und Wasser. Rechts geht es um die Evolution und die Entstehung des Lebens. Es erscheinen Pflanzen und Tiere auf der Erde. Während diese Seitenflächen Glasmosaiken aus mehr als 2 Millionen Steinchen sind, besteht das Bild Urknall aus von hinten beleuchteten Glasscheiben. Dadurch wirkt der Schöpfungsmoment des Weltalls besonders strahlend. Das Kunstwerk ist eine wunderbare Umsetzung der Urknalltheorie. Gleich in doppeltem Sinne. Aus einem diffusen Gewirr aus Farben und Linien entstehen Partikel und glühende Wolken. Man kann in der abstrakten Darstellung die erste dunkle Phase des Kosmos und das Auftauchen der ersten Sterne, Planeten und Galaxien sehen. Dann würde das Werk etwa die ersten 500 Millionen Jahre des Universums abbilden. Vielleicht hat der Künstler aber auch die Entstehung der ersten Elementarteilchen aus dem einstigen Urbrei dargestellt. Das hat nur 3 Minuten gedauert und damit genauso lange, wie man manchmal in der Kosmologiestation Volkstheater auf die U3 Richtung Simmering oder Otterkring warten muss.
Soweit die Sternzeit und soweit auch Computer und Kommunikation für diese Woche. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.